rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 17. Ja, und wir haben einen ganz, ganz, ganz spannenden Gast heute hier. Der Enkles ist ja seit kurzer Zeit im Schach verfallen, was ich ein ganz spannendes Thema finde. Ich habe davon absolut keine Ahnung. Von daher übergebe ich jetzt einfach mal an den Clays, und der wird unseren ganz spannenden Gast jetzt einfach mal vorstellen.
Einen schönen, wie immer. Und ja, zu dem Schachverfallen würde ich doch zurücknehmen. Also das kann man nicht spielen nennen, was ich da mache. Aber ja, seit ungefähr ein Vierteljahr hatte ich so eine kleine Schach-Challenge mit einem anderen Streamer, und ich war so schlecht. Ich bin so untergegangen und habe mir gedacht, kann man noch ein bisschen lernen zumindest. Und seitdem bin ich so ein bisschen dabei und verfolge zumindest das Schach-Business ein bisschen. Guck YouTube-Videos und so weiter. Und da gucke ich unter anderem auch dem Niklas Huschenbeet zu. Und der ist heute der Gast. Hi.
Hi, freue mich, dabei zu sein hier.
Ja, wir freuen uns auch, dass das so spontan klappte noch. Kurz zu dir, du bist, ich hoffe, ich habe das alles richtig notiert, aber du bist zweimal deutscher Meister im Schach, ne?
Ja, das stimmt.
Genau, 2012 und 19, glaube ich.
2010 und 19, genau.
Ah, 2010 und 19, okay. Aber und aktuell die Nummer 9 in Deutschland insgesamt. Das habe ich
das
auch.
Das habe ich jetzt nicht parat, aber es wird schon stimmen, wenn du das nachgeschaut hast.
Ich habe es recherchiert. Okay. Ja, das ist ja eine beeindruckende Leistung, und du bist noch relativ jung, aber ich glaube nicht mehr, du kümmerst dich jetzt eher um YouTube und Co., oder? Als noch weiter. Oder spielst du immer noch aktiv Turniere und Co.?
Wenn es möglich ist, spiele ich wieder aktiv Turniere. Genau, das hat sich dann letztes Jahr sehr stark verschoben, wo es losging mit der Corona-Pandemie. Im März wurden dann sämtliche Ligaspiele, Turniere und alles wurde abgesagt. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich sehr viel Zeit. Was mache ich jetzt? Und ich hatte meinen YouTube-Kanal schon länger, schon seit 2012. Aber der war so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Da kam so ein Video pro Woche und das Wachstum war sehr langsam. Ich stand so bei so 33.000 Abonnenten. Und ich dachte mir, okay, vielleicht probiere ich es nochmal, nur auf Deutsch, nochmal richtig reinhauen, jeden Tag ein Video, Livestreams, mehrere Livestreams die Woche, und schau mal, was passiert. Einmal noch einen Anlauf starten und sehe da, das hat richtig gut funktioniert.
Ja, du hast viel, ich habe ja zwei Coaching-Sessions mit Quick gehabt damals, Anfang 2020, und ich war furchtbar, es tut mir auch so leid, ich glaube, er hasst mich. und du machst ja sehr viel mit Quick jetzt, ihr macht gemeinsame Viewer-Turniere miteinander oder gegeneinander und habt eure eigenen Kämpfer im Turnier. Und ja, es läuft ja bei euch beiden hervorragend.
Ja, The Big Greek hat mich auch inspiriert oder motiviert. Also das kann man ganz klar so sagen. The Big Greek ist ein internationaler Meister aus Hamburg, Georgios Soulaides. Und er war so Mitte 2019 gestartet mit einem deutschen Kanal. Und dann ist es bei ihm richtig abgegangen. So im März zum Kandidatenturnier auch, also zu einem großen internationalen Turnier. Und ich dachte mir, nee, ich kann jetzt nicht hier zusehen, wie The Big Greek um die Ecke kommt und innerhalb kürzester Zeit mich hier überholt. Und das hat mich dann wirklich gepackt, der Ehrgeiz auch. Und außerdem hat er eben auch gezeigt, es kann funktionieren, nur mit deutschsprachigen Schachvideos. Ich dachte persönlich, dass der Markt dafür oder dass die Nachfrage dafür gar nicht da wäre. Aber er hat das gezeigt, und dann habe ich es auch ausprobiert, komplett auf Deutsch zu wechseln. Davor hatte ich auch englische Videos gemacht. Und es hat sich gezeigt, sehr viele Leute interessieren sich für Schach, und Schach hat einen regelrechten Hype erlebt im Jahr 2020, auch bedingt durch das Damengambit, die Netflix-Serie. Die
großartig.
Ja, sehr, sehr schöne Serie, die ja jetzt auch verdientermaßen den Golden Globe gewonnen hat, oder mehrere sogar. Und auf einmal spielen sehr viele Schach, interessieren sich dafür, haben das Spiel neu entdeckt oder wiederentdeckt, haben es in der Vergangenheit gespielt und jetzt wieder rausgekramt, auch dadurch bedingt, dass die Leute viel mehr Zeit zu Hause verbringen oder mehr Zeit generell haben, und dann entdeckt man vielleicht so alte Hobbys wieder.
Ja, absolut. Denkst du, Aber es liegt auch viel einfacher an Magnus und Nakamura, oder? Also, dass auch der Hype überall so ist. Ich meine, Magnus ist einfach so ein lustiger Typ irgendwie. Er hat so einen trockenen Humor und ist so irgendwie ein bisschen in die Gaming-Szene auch reingegangen und auch auf Twitch sehr aktiv, ne? Also er selbst nicht, aber er ist ja dauernd bei Turnieren und er macht immer lustige Interviews. Und Nakamura ist natürlich jetzt einer der größten Twitch-Streamer überhaupt, der komplett, keine Ahnung, dominiert hat 2020. Das hilft ja bestimmt auch den deutschen Markt extrem, würde man meinen.
Ja, Magnus Carlsen, der Weltmeister, natürlich ist er auch eine populäre Figur, aber ich glaube, für den Schach-Hype hat Hikao Nakamura noch viel mehr gemacht. Nakamura auch ein Weltklasse-Spieler. Mittlerweile, du hast es gesagt, größter Twitch-Streamer unter den Schach-Streamer, aber auch generell schon. Er hat jetzt 1 Million Abonnenten, Follower auf Twitch. Das ist einfach enorm. Wir müssen uns daran erinnern, das ist Schach. Und er hat ganz viele Kooperationen gemacht mit anderen Persönlichkeiten. Jetzt zum Beispiel zuletzt Mr. Beast, der auf YouTube einer der größten Creators ist, also der unglaublich viele Abonnenten hat auf YouTube und ganz viele solche Kooperationen, und Nakamura hat enorm beigetragen zu dem Schachhype, und dass es mittlerweile wirklich sehr viele Leute gibt, die Schach streamen, auf Englisch, auf Deutsch gibt es immer mehr, und das ist, Interesse ist da, und das freut mich natürlich, dass sich das alles so positiv entwickelt hat und dass Schach tatsächlich, man könnte sagen, aufgeblüht ist in der Corona-Zeit, während viele andere Sportarten zurückstecken mussten und komplett gar nicht mehr stattgefunden haben.
Ja. Dann mal eine Frage zu den Anfängen, oder na, das heißt nicht eine Frage, es ist eigentlich bekannt, wie bei den meisten Profisportlern muss man Schach sehr früh beginnen, um richtig gut zu werden, denke ich oder weiß ich. Du hast mit 4 begonnen schon.
Ja, ich habe mit 4 begonnen. Mein Vater hat es mir beigebracht, weil ich war ja so ein ruhiges Kind und ich habe immer mit meinen Spielzeugautos gespielt. Ich habe die immer sehr ordentlich alle aufgestellt, so in Reihe und Glied. Und irgendwie dachte mein Vater, vielleicht ist Schach etwas für den Jungen. Auch gut, Schach ist ein Spiel, was Zeit braucht, was Geduld braucht und was Konzentration braucht. Und das waren alles irgendwie so Eigenschaften, die ich schon früh hatte. Und Schach war da tatsächlich genau das richtige Spiel für mich, und dann habe ich damit angefangen, habe immer gegen einen Schachcomputer gespielt, so einen Holzcomputer, gegen den konnte ich dann jederzeit zocken. Das war natürlich nützlich, weil mein Vater hatte nicht immer Zeit, gegen mich zu spielen, und dann war der Computer mein treuer Spielpartner. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. In der Grundschule gab es eine Schach-AG von einem engagierten Vater gegründet, und dann kamen die ersten Turniere und dann nahm das alles so seinen Lauf.
Okay. Niklas, kann ich ganz kurz dazwischengrätschen, Clays? Klaro. Ich finde es ganz spannend, weil ich bin studierter Sportwissenschaftler und ehemaliger Leistungssportler, und ich finde die Aussage gerade ganz spannend, dass man irgendwie sehr früh mit Schach angefangen haben soll. Also bei den in Anführungsstrichen körperlichen Sportarten ist es ja so, dass gerade so in jungen Jahren sich die Synapsen bilden dafür. Und ist es beim Schach wirklich so wichtig, dass man auch so früh anfängt? Oder kann auch jemand, der, was weiß ich, 20, 30 ist, noch ein extrem guter Schachspieler werden? Ist das wirklich so so vergleichbar mit den körperlichen Sportarten? Was ist da deine Erfahrung?
Es ist insofern vergleichbar, dass es einfach sehr viel Zeit braucht, um richtig gut im Schach zu werden. Und natürlich in der Theorie kann auch jemand mit 20 oder 30 auch ein sehr guter Schachspieler, theoretisch sogar Großmeister werden, aber in der Praxis sieht man das sehr selten, und ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass Schach und im Schach gut zu werden ist eine enorme Investition. Also zum einen eine Zeitinvestition, ich muss sehr viel trainieren, ich muss spielen, und zum anderen auch eine finanzielle Investition zu einem gewissen Grad. Natürlich das Training möchte bezahlt werden und die Turniere kosten auch Geld und so weiter und so fort. Und in der Kindheit und in der Jugend hat man diese Zeit. Natürlich, man geht zur Schule, aber davon abgesehen hat man Zeit für solche, um Schach zu trainieren, um Schach zu spielen. Und ich denke, im Alter von 20 oder vielleicht auch 30 gibt es einfach andere Prioritäten. Man hat einen 40-Stunden-Job in der Regel und man gründet vielleicht eine Familie, man hat Beziehungen und so weiter und so fort. Und Schach ist einfach ein Spiel, was man nicht schnell sehr gut spielen kann. Das macht ja auch den Reiz aus, dass es so schwierig ist, dass es so komplex ist. Und deshalb braucht es viel Zeit und Training, um richtig gut im Schach zu werden. Und da hilft es dementsprechend, wenn man früh anfängt. Weil ich glaube, Magnus Carlsen hat später angefangen, also verhältnismäßig spät. Nur mit 7 oder 8 erst. Aber ja, also
erst.
Spät im Sinne von, wann andere Großmeister oder Weltklasse-Spieler angefangen haben.
Ja, aber das Problem ist doch, oder was heißt das Problem, aber es ist doch einfach so generell, warum sollte es im Schach anders sein als zum Beispiel im Tennis? Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, die wirklich Weltklasse erreichen, wenn sie nicht als Kleinkind angefangen haben, weil du da einfach mehr lernst und das verinnerlicht. Ich glaube, das ist bei Schach bestimmt auch so, dass du einfach gutes Basisverständnis in deinem Gehirn einfach aufbaust für das Spiel. Ich habe zum Beispiel extremes Struggle mit Schach, also wirklich. Also ich habe auch nicht so viel gespielt vielleicht. Aber ich bin ja eigentlich jemand, der Taktikspiele spielt, sein Leben lang schon, ne? Und Card Games. Und das ist ja auch der strategische Gedanke dahinter immer. Und mit Schach, meine Güte, das macht mich fertig. Ich stelle dauernd Sachen ein. Das ist furchtbar. Ich sehe dieses Schachfeld einfach nicht vor meinen Augen. Und ich versteinere mich immer so auf einzelne Sachen. Und ich glaube, das ist halt was man vielleicht auch in jungen Jahren besser lernen kann, wenn man das dann einfach besser verinnerlicht.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch immer die Frage, wie viel ist Talent, wie viel ist tatsächlich dann Arbeit oder wie viel macht die Umgebung aus? Und es sind alles Faktoren. Und ich denke auch, dass sich früh die Synapsen ausbilden können, man vielleicht dieses Schachverständnis, dieses Gefühl für die Figuren dann auch entwickelt in frühen Jahren. Und eben zum anderen dieser Zeitfaktor, dass ich einfach als Kind oder als Jugendlicher in der Regel deutlich mehr Zeit habe für so ein Hobby, für so eine Sportart, als dann in späteren Jahren.
Ja, klar, logisch. Das kommt bestimmt dazu. Das ist wahrscheinlich bei den meisten Sportarten ja so. Wie sieht's aus? Muss man klug sein, richtig klug sein? Muss man wirklich einen hohen IQ haben, sozusagen, um Schach zu spielen? Oder kommt es auf was anderes an? Was würdest du da sagen? Also ist es wirklich eine Intelligenzsache oder?
Das ist so eine Assoziation, die gerne gemacht wird. Dass Schachspieler intelligent sind, smart sind, clever sind. Und da habe ich natürlich auch nichts dagegen, wenn jemand diese Assoziation dann macht. Aber ich denke nicht unbedingt, dass Schachspieler automatisch intelligent sind. Ich denke, man kann schon sagen, dass, sage ich mal, prozentual durchschnittlich mehr, also dass der IQ höher ist bei Schachspielern als bei Nicht-Schachspielern. Aber man muss einen hohen IQ haben oder besonders intelligent sein, um gutes Schach spielen zu können. Also die beiden Sachen sind meiner Meinung nach vielleicht schon irgendwie korreliert, aber die hängen nicht kausal miteinander zusammen.
Okay. Gut, dann gehen wir, denke ich mal, Richtung deine Projekte. Also du hast schon erzählt, den YouTube-Kanal, den ich lustigerweise wahrscheinlich durch Krieg gefunden habe. Ich habe erst Krieg-Videos gesehen und dann wurdest du mir dauernd vorgeschlagen, auch nebenbei, zusammen mit den ganzen Englischen, Agathe Martor und Co. Es gibt ja wirklich viele coole Sachen. Und ich habe irgendeine Eröffnung von dir die ganze Zeit gespielt. Hab's aber immer nicht hinbekommen, war furchtbar. Das ist eine Sache, die du machst. Dann machst du Livestreams auf Twitch. Die habe ich auch schon öfters gesehen. Und was du aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob noch wichtiger oder nicht ist, du hast noch deine eigene Schachschule, Chessons. Was genau machst du da?
Genau. Ja, ich mache Livestreams auf YouTube, Twitch und veröffentliche Videos auf YouTube, aber tatsächlich mein Hauptaugenmerk ist schon meine Schachschule Chessons. Also Chess und Essence ist so eine Kombination von den beiden Wörtern. Und diese Schachschule habe ich vor jetzt fast 2,5 Jahren gegründet, Ende 2018, mit einem anderen Schachtrainer. Und unsere Intention war einfach, wir wollten komplette Trainingsprogramme anbieten im Amateurbereich, um den Leuten zu helfen, ihr Schach zu verbessern. Und im Schach gibt es ja eine Wertungszahl, die genau aussagt, wie gut ein Spieler ist. Gibt es zum einen die nationale Wertungszahl hier in Deutschland, das ist die DWZ, deutsche Wertungszahl. Und außerdem gibt es auch eine internationale Zahl, die sogenannte ELO. Und wir haben dann gesagt, okay, was muss jemand wissen, um auf ein bestimmtes Level zu kommen, von sagen wir 1400 DWZ oder von 1700 DWZ oder von 2000 DWZ. Und dementsprechend haben wir 3 Trainingsprogramme erstellt, die auch so heißen, erreiche 1400 DWZ, erreiche 1700 DWZ und erreiche 2000 DWZ, wo alle Themen im Schach abgedeckt sind, von Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel, Taktik, Variantenberechnung, alles, was dazugehört. alle diese Themen für das jeweilige spielstarke Niveau auf das Niveau zugeschnitten, um den Leuten alle das mitzugeben, um auf ihr Level, was sie anstreben, zu kommen. Und jetzt tatsächlich aktuell, und da denke ich auch ein bisschen an dich, dass wir bereiten gerade, ich habe heute Videos aufgenommen zu einem Einsteigerkurs. Also da starten wir wirklich bei den, also wir starten bei den Schachregeln und dann den absoluten Basics, um reinzukommen. Und was du ja auch erwähnt hattest, dass du häufig das Schachbrett nicht überblickst oder dass dir vielleicht Figuren so einzig abhanden kommen. Und das sind genau die Themen, die wir da dann angehen.
Also ich bin schon auf 1600 bei Lead Chess. Ja, ich bin kein absoluter Anfänger. Die sagen, ich bin besser als 70%. 60, glaube ich. Okay. Egal.
Ja, das ist doch ein Start.
So, aber nur im Rapid-Chess. Ich bin so schlecht im Blitz. Ich weiß nicht warum. Ich bin eigentlich immer so ein schneller Spieler in allen Spielen und im Blitz bin ich so schlecht. Aber naja.
Das liegt einfach daran, dass Schach ein schwieriges Spiel ist und Zeit braucht. Schnell spielt.
Ich habe mal eine ganz doofe Noob-Frage. Was muss man denn für ein Elo-Rating oder was muss man denn schaffen, um überhaupt Großmeister zu werden? Das ist so ein großer und cooler Begriff. Was muss ich dafür haben?
Okay, genau. Großmeister wird man, wenn man 2500 Elo erreicht. Also diese Zahl braucht man auf jeden Fall. Und darüber hinaus braucht man 3 sogenannte Großmeister-Normen. Das heißt, man muss eine bestimmte Leistung, eine bestimmte Performance erzielen in Turnieren. Also man muss gegen gewisse Anzahl von Titelträgern spielen. Und es gibt verschiedene Kriterien. Und wenn man das, was erreicht hat, also ELO 2500 und diese Großmeister-Normen, dann bekommt man von der FIDE, dem Weltschachverband, bekommt man einen Großmeistertitel verliehen.
Wie viele gibt es da aktuell auf der Welt ungefähr?
Gute Frage. Ich glaube so 1500 vielleicht. 1200 bis 500. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay, spannend. Ja, das ist so ein Titel. Denkt man immer, Großmeister, wow. Das ist ja ein ganz krasser Typ. Jetzt weiß ich eigentlich, wie man den bekommt. Ja. Klaes, ich grätsch dazwischen. Ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, weil ich einfach selber so viele Fragen habe und dir nicht irgendwie deinen Gast hier kaputt machen will. Ich habe eine schöne Anekdote zu erzählen, weißt du, Niklas? Weil ich war, ich bin wahrscheinlich sehr viel älter, also ich bin Jahrgang 74, das heißt, ich bin ein richtig alter Sack. Und ich habe auch mal eine Zeit lang als Kind Schach gespielt. Und zwar, lustigerweise hast du mir die Geschichte mit deinem Schachcomputer gerade erzählt. Und meine Mama hatte auch einen Schachcomputer. Und zwar noch so ein ganz altes Ding, relativ klein und so mit Figuren, da musstest du immer richtig reindrücken, damit der den, also ist ja auch völlig egal. Und das war, wir reden so von den 80er, 90er Jahren. Und ich konnte diesen Schachcomputer, es war, also da gab's noch keine richtigen Computer, da gab es irgendwie, das war wirklich ein ganz einfaches Ding, es hatte irgendwie so 3 Schwierigkeitsmodi. Und ich konnte diesen Schachcomputer nicht schlagen. Das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich auch so ein Wettbewerbstyp bin, dass ich irgendwann angefangen habe, irgendwie in die Bibliothek meiner Schule zu gehen, mir Schachbücher auszuleihen, diese Schachbücher zu lesen, um diesen scheiß Computer zu schlagen. Und ich habe wirklich so ein halbes Jahr oder so geisteskrank dafür trainiert und habe ihn dann irgendwann geschlagen und habe dann komischerweise leider das Interesse daran verloren. Aber das hat echt so Bock gemacht. Im Nachhinein ärgere ich mich so, dass ich aufgehört habe, weil Schach ist, es gibt so ein paar Dinge, wenn man mich jetzt so fragt, so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, die würde ich gerne gut können. Irgendwie sowas wie Musikinstrument gut spielen, gut singen können, gut zeichnen können, mein Auto selbst reparieren können. Und Schach gehört dazu. Ich finde, das ist so ein geiles Spiel. Und ich finde es total interessant, dass das jetzt wieder so einen zweiten Frühling, also auch wahrscheinlich auch durch Queen's Gambit hat, weil ich habe gedacht, das ist gar nicht mehr zeitgemäß, dieses geile Spiel. Von daher finde ich das gerade total, freut mich das total, das zu hören, dass das so einen Hype hat. Und jetzt habe ich ganz lange ausgeholt, jetzt will ich dir dazu eine Frage stellen. Glaubst du, also in Queen's Gambit wurde es ja so ein bisschen dargestellt, als hätte diese Dame einfach irgendwie so ein naturgegebenes Talent dafür, mit irgendwie, sie liegt im Bett, zieht sich die fetten Drogen rein und spielt dann an der Decke irgendwie 1000 Schachpartien. Ist natürlich auch ein bisschen idealisiert, das Ganze, glaube ich zumindest. Was glaubst du, macht einen guten Schachspieler aus? Wie viel davon ist Talent und wie viel ist wirklich harte Arbeit, 1000 Bücher lesen, sich 100.000 Spiele angucken? Wie ist deiner Ansicht nach der Prozentsatz von Talent und fleißig und Arbeit und Lernen?
Ja, das ist ja immer diese Diskussion, ne? Nature versus Nurture, also wie groß der Einfluss von dem, was man so mitbekommt direkt und wie groß der Einfluss der Umgebung und das Training, was man macht. Für mich ist es ungefähr 50-50, würde ich sagen, aber ich meine, man kann das einfach nicht genau festlegen oder feststellen, aber ich denke schon, dass ein gewisses Talent schon da ist, aber das entscheidet nicht komplett darüber, ob ich gut werde im Schach. Es gibt ja diesen Spruch und der gefällt mir sehr gut. When talent doesn't work hard, hard work beats talent. Und ja, auf Deutsch, wenn Talent nicht hart arbeitet, dann schlägt harte Arbeit das Talent. Und so sehe ich das im Schach auch. Und was war nochmal der erste Teil deiner Frage?
Du hast es schon beantwortet. Der erste Teil war meine persönliche Anekdote. Von daher hast du alles schon beantwortet. Nee?
Bevor es da um die Prozentzahlen ging.
Vielleicht irgendwie dieses Bücher ausleihen und lernen. Also wie viel von, das würde mich nochmal persönlich interessieren, wie viel Arbeit muss man da reinstecken, um ein guter Schachspieler zu werden?
Ja gut, dann müssen wir erstmal definieren, was ein guter Schachspieler ist.
Ja, okay, hast du recht.
Ja, unterschiedlich.
So gut wie du.
Boah, okay.
Top 250 der Welt.
Ja, vielleicht kannst du ja mal erzählen irgendwie, wie viel du irgendwie, was du so an Büchern und oder was du generell sagst, was Sinn macht irgendwie. Oder das ist ja eine Variable, die nicht definiert ist, da hast du recht. Aber was würdest du sagen, wie viel Zeit hast du irgendwie in, kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, aber in Bücher und andere Schachpartien und diese ganze Theorie gesteckt?
Ja, das ist relativ schwierig.
So ja, glaube ich.
Nachhinein, aber ich finde irgendjemand hat mal diese These aufgestellt, um ein Experte zu werden, braucht man 10.000 Stunden. Und ich kann euch auf jeden Fall versichern, also 10.000 Stunden in einer Tätigkeit, ich kann euch auf jeden Fall versichern, die habe ich absolviert. alleine schon die Partien. Ich glaube, ich habe über 1.000 Schachpartien gespielt, also gewertete Turnierpartien. Und jede dieser Partien, also im Durchschnitt, können die so 3-4 Stunden dauern, aber sie können auch länger dauern. Aber wenn wir einfach mal von 3 Stunden ausgehen pro Partie, dann sind wir alleine schon bei den Partien bei 3.000 Stunden. Und dann kommt natürlich die ganze Vorbereitung auf die Partien, das Training natürlich, was man so online spielt. Ich bin 29, mit 4 habe ich angefangen und mein ganzes Leben hat mich Schach begleitet. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, um ein guter Schachspieler zu werden, wie lange brauche ich dafür? Ungefähr, damit man mal so einen Wert hat. Also wir haben ja in meiner Schachschule Chessense, haben wir diese 3 Trainingsprogramme, um auf ein Level von 2000 zu kommen. Wenn man 2000 hat, in ELO oder DWZ, dann ist man echt ein guter Schachspieler. Das kann man schon so sagen. Klar, von 2000 bis 2500 Großmeister ist noch ein großer Unterschied. Aber mit 2000 ist man wirklich besser als die meisten. Also klar besser als die meisten. Und wir haben das so, ursprünglich haben wir es so ausgelegt, dass jedes Trainingsprogramm ungefähr 9 Monate dauert. Und wir haben diese 3 Trainingsprogramme. Das heißt, wenn man 3x9 nimmt, sind wir bei 27. Das heißt, man ist bei 2 Jahren und 3 Monaten. Also wenn man kontinuierlich damit trainiert. Aber das ist natürlich, okay, das ist die eine Seite ist das Training, die andere Seite ist die Praxis. Aber ich bin relativ sicher, dass wenn jemand wirklich kontinuierlich mit den richtigen Trainingsmitteln trainiert und wichtig ist natürlich auch die Spielpraxis. Das klar, ohne geht es nicht. Aber wenn jemand wirklich da dabei ist, dann kann man das in 2,5, 3 Jahren schaffen. Behaupte ich einfach mal jetzt.
Egal ab welchem Alter?
Ja, gut.
Also, wenn du jetzt anfängst, wie Steve jetzt, keine Ahnung. Also wenn Steve jetzt anfangen würde,
könnt ihr bitte aufhören, alte Menschen zu flamen, das gehört sich nicht.
Ja, muss man ja, ne? Du bist auch nicht mehr wie Tom Brady, das ist nicht mehr.
Doch,
das,
doch.
Nee.
Doch. Nee. Nee. Ich habe alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. European Podcast Award steht hier vor mir.
So. Also 2000 ist ja wirklich extrem hoch. Es geht ja hier wirklich um DWZ, es geht ja nicht um Lichess Elo, die ja deutlich höher im Schnitt. Ja. Ne?
Also Niklas, jetzt mal Butter bei den Fischen. Ne? Ich habe einen YouTube-Kanal, irgendwie, cool, ich habe nicht mehr so viel Reichweite wie früher, aber ne, ich habe wirklich alles probiert. Veganer Monat, Ich mache gerade irgendwie eine Reihe zum 3D-Druck und so weiter. Ich bin jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert irgendwie. Wenn ich jetzt anfangen würde und sage, der Niklas, die geile Sau hat mich jetzt hier richtig motiviert, ich will jetzt durch die Decke gehen. Jetzt nur unabhängig davon, also du würdest mir wahrscheinlich raten, in deiner Schachschule das Einsteigertrainingsprogramm zu machen. Du hast gerade gesagt, das dauert ungefähr 9 Monate. Aber jetzt, du bist jetzt gerade kurz, bist du jetzt mein Coach. Was würdest du mir raten? Was soll ich alles tun? Für Leute, die jetzt anfangen wollen.
Ja. Also komplett neu anfangen oder.
Ja, wie gesagt, ich habe ja Vorkenntnis, als ich 16 war. Das heißt, ich bin natürlich schon, ich weiß natürlich, wie der Hase läuft. Von daher, ja gut, neu anfangen. Sagen wir mal neu anfangen.
Okay, ja gut. Also, die Basis, sag ich mal, am Anfang ist vor allem, dass man im Tennis gibt es diesen Begriff Unforced Error. Deutsch quasi unnötige Fehler, unerzwungene Fehler. Und ich hatte tatsächlich heute ein Training mit jemandem, der steht ungefähr da, wo du stehst, denke ich, ungefähr. Er hat dieses Jahr angefangen, ist sehr ambitioniert, ist im Schachfieber und hat richtig Bock, spielt online und trainiert auch in meiner Schachschule und hat richtig Bock. Und das Wichtigste ist, dass man diese unnötigen Fehler reduziert. Und was ich damit meine, ist solche Sachen, dass man einen Zug macht, und der Gegner schlägt einfach die Figur. Also man zieht seine Dame auf ein Feld, wo sie geschlagen werden kann, dann ist sie weg. Und das ist natürlich schlecht, denn die Dame ist die stärkste Figur im Schach, die mächtigste Figur. Und wenn ich sie einfach so verliere, ohne irgendwas dafür zu bekommen, dann ist das schlecht. Und dann sind meine Gewinnchancen deutlich gesunken. Und am Anfang, auf dem Level, wenn ich anfange und so langsam, spielt die sogenannte Taktik eine sehr große Rolle. Also mit Taktik bezeichnen wir im Schach alles, was so kurze Zugreihenfolgen sind, kurze Zugsequenzen, wo Material gewonnen wird oder wo eventuell sogar der König matt gesetzt wird. Da gibt es ganz viele verschiedene Motive und Ideen, aber die Basics sind wirklich, okay, kann ich sicherstellen, dass ich meine Figuren nicht einfach so herschenke, dass ich sie nicht auf Felder ziehe, wo sie einfach geschlagen werden, und andersrum nutze ich die Fehler aus, wenn mein Gegner das macht. Wenn der jetzt seine Figur auf ein Feld stellt, wo sie geschlagen werden kann, sehe ich das und nehme ich das wahr. Zum Beispiel hatte ich heute in dem Training, haben wir eine Partie durchgenommen von meinem Schüler, und er hat einen Bauern geschlagen, der war von der gegnerischen Dame gedeckt. Das hat er in ungefähr 5 Sekunden gespielt, das kann man auch online dann sehen. Und der Gegner hat dann nicht die Dame geschlagen, sondern seinerseits einen anderen Zug gemacht. Und jetzt waren quasi beide Damen konnten sich gegenseitig schlagen, aber beide haben es nicht gesehen. Beide haben es nicht gesehen und dann ging die Partie eben so weiter. Und wenn ich solche Sachen schon mal abstellen kann, dann habe ich schon viel gewonnen. Von daher habe ich auch meinem Schüler gesagt, das ist einfach der Bereich, wo das größtmögliche Potenzial jetzt aktuell liegt, um sich zu verbessern. Dass solche einfachen Fehler, dass man die reduziert. Also ganz abstellen ist schwierig, aber dass man die reduziert. Und da würde ich auf jeden Fall ansetzen.
Ja, Niklas, aber das hilft mir jetzt nicht, weißt du? Das ist ja fast, das geht ja schon in die Didaktik rein oder beziehungsweise in irgendwelche Taktik. Meine Frage ist, ich fange jetzt an, womit fange ich an? Gehe ich in deinen Kurs, lese ich 10 Bücher, du wirst wahrscheinlich das raten, was auch ein League of Legends Pro sagt, jemand, der neu anfängt, spielen, 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 war immer der Tipp damals. Was sind so deine Tipps für Leute, die anfangen? Also was mache ich dafür, um im Schach besser zu werden?
Ja gut, es gibt viele Möglichkeiten. Das hängt natürlich davon ab, was dir liegt. Manche lernen lieber mit Büchern, andere lernen mit Videokursen. Also so sind meine Kurse aufgebaut. Das sind alles Videokurse und dann natürlich Übungsaufgaben. Aber letztendlich muss es eine Mischung sein. Es muss eine Mischung sein aus Training und Spielen. Also Spielen, Spielen, Spielen alleine bringt eben nichts, weil nur durch Spielen werde ich nicht besser. Klar, ich werde besser, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich muss auch irgendwie verstehen, was für Fehler ich mache und diese dann auch gezielt angehen.
Sehr gut. Ja. Also Spielanalyse, also Spiel mit dem Tennis, ich habe, wie gesagt, habe ich glaube ich erzählt, Leistungssport, ich habe sehr hoch Tennis gespielt, da hängt das auch viel, ne? Also Analyse ist auch im Leistungssport, also im körperlichen Leistungssport, ein wichtiger Punkt, ne? Fehler, ja. Was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich dieses Spiel verloren? Ja. Ne?
Ja, genau. Also im Schach ist es eben besonders gut möglich, weil wir die Partie, nachdem sie vorbei ist, wir können sie Zug für Zug können wir sie durchgehen. Wir können sie mit dem Computer analysieren. Der Computer sagt uns, wo wir Fehler gemacht haben auf den Internetseiten jetzt bei Lead Chess oder Chess.com. Da wird das direkt angezeigt. Hier hast du einen fetten Patzer gemacht. Hier, das wäre besser gewesen. Was allerdings der Computer nicht unbedingt zeigt, und da kommt ein persönlicher Trainer dann ins Spiel, ist, warum sind diese Fehler passiert oder was hätte man besser machen können oder was die Ursache davon? Mhm. Im Schach gibt es sehr viele Faustregeln und das ist sehr hilfreich, aber es gibt auch für alle diese Faustregeln immer Ausnahmen. Und da hatte ich heute auch ein Gespräch mit meinem Schüler, der? Hört ihr mich noch?
Ja, ist gut.
Schon wieder mein Bildschirm schwarz. Okay, sorry. Der auch mich gefragt hat, ja, was, ich habe gelernt, wenn ich rochiert habe, ich ziehe die Bauern von meinem König nicht vorne, weil das schwächt meinen König. Und dann sagt, dann folgt er ganz strikt dieser Regel. Aber da habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn die Damen schon vom Brett sind, die Dame ist die stärkste Figur, dann können wir den König ein bisschen öffnen unter Umständen, wenn es sinnvoll ist, weil unser König ist dann nicht mehr so gefährdet, wie wenn die Damen auf dem Brett sind. Und genauso verhält es sich auch mit vielen anderen Faustregeln. Es gibt eben Ausnahmen und Schach. Ja, es ist kein Spiel, was man einfach, man lernt ein paar Regeln. Klar, es gibt Prinzipien, aber es gibt auch irgendwo wieder Ausnahmen und das macht es so komplex. Und aber das macht es auch so reizvoll, weil es eben nicht einfach ist.
Was kostet, also ich meine, es wird wahrscheinlich auch jemand so, was kostet das bei dir an deiner Schachschule, wenn ich den Grundkurs belegen will, über 9 Monate, hast du gesagt? Oder wird das monatlich abgerechnet? Wird das monatlich abgerechnet oder wie läuft das bei dir, wenn ich jetzt einsteigen will?
Ja, also ich kann ja schon mal sagen, wenn der Einsteigerkurs, da sind wir jetzt dran. Aha. Und ich kann euch beiden anbieten, ihr könnt da auf jeden Fall einsteigen, wenn ihr möchtet. Also könnt ihr gerne.
Ich bin kein Einsteiger. Was ist denn das
hier? Ich bin auf jeden Fall dabei, Niklas. Scheiß auf Englisch. Ich bin dabei, Alter. Ich bin dabei. Okay, also er ist noch nicht fertig.
Du kriegst was anderes. Wenn es was anderes ist, genau, wir sind jetzt gerade dabei, also ich bin gerade dabei, die Sachen aufzunehmen und ich hoffe, diesen Monat kommt das Ganze online. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, zu den 3 Trainingsprogrammen, da sieht das so aus, dass jedes Trainingsprogramm besteht aus 3 Kursen, ist nochmal unterteilt und jeder Kurs, an dem kann man dann ungefähr 3 Monate mit trainieren und ein einzelner Kurs kostet 159 Euro und die zusammen, also die 3 Kurse zusammen, kosten dann 399 Euro.
Okay. Ist wahrscheinlich
für 9 Monate dann, ne? Also für bis 1400 zum Beispiel.
Genau, richtig. Genau.
Finde ich aber fair. Finde ich jetzt nicht teuer. Klingt zuerst mal, keine Ahnung, wir haben Vereinfacher, da kostet eine Jahresmitgliedschaft auch 450 Euro. Finde ich okay.
Ja, es ist eben so, dass auch viel drin ist, ne? Also es ist jetzt kein 2-Stunden-Kurs oder so. Wir reden da wirklich von, bei dem ganzen Trainingsprogramm reden wir von 70 Stunden Videomaterial plus Übungsaufgaben und so weiter und so fort. Also das ist eben das ganze Paket und wir haben festgestellt, dass den Leuten das auch gefällt, wenn sie einfach sagen, okay, ich habe hier das Trainingsprogramm und da ist alles drin, was ich brauche, um besser zu werden im Schach. Wenn ich jetzt die Videos schaue, wenn ich die Übungsaufgaben mache und das ist wirklich das Wichtigste, die Übungsaufgaben, weil sich nur berieseln zu lassen passiv, das macht eben nichts. Wir müssen selber den Kopf anstrengen, damit irgendwas passiert. Und wenn Sie die Videos schauen, wenn Sie Übungsaufgaben machen und natürlich auch die Praxis sammeln, dann online auf den verschiedenen Schachseiten oder auch im Schachclub, wenn das wieder geht oder Turniere spielen, dann werden Sie einen Unterschied sehen. Das sehen wir auch immer wieder in den Testimonials, die wir bekommen von unseren Schülern.
Okay.
Ich kann auch mal kurz einhaken auf Steves Ursprungsfrage, wie ich besser geworden bin, weil also ich spiele ja erst seit 1,5 Jahren und ich habe als Kind mit meinem Opa Schach gespielt ab und an, aber ehrlich gesagt kannten wir beide die Regeln nicht richtig offenbar. Also wir kannten die Regeln, glaube ich, grob, aber mein Opa hat immer gesagt, der Läufer ist viel, viel wertvoller als das Pferdchen und er hat das Pferdchen genannt, deswegen nenne ich es immer noch Pferdchen und nicht Springer. Es ist furchtbar.
Es ist ein bisschen cringe, und muss ich echt sagen, Clays, aber okay.
Du bist mal schön, ja? Mein Opa, wir haben immer versucht, uns gegenseitig Schäfermatt zu setzen, weil wir nichts anderes konnten und der Erste, der weiß, hat gewonnen in der Regel, nicht wahr? Das war alles, was ich konnte. Und dann bin ich auf Lead Chess eingestiegen.
Hinterwäldler.
805. Leck mich doch. Dann bin ich auf 850 Elo getroppt. Ne? Du startest mit 1500, glaube ich. Oder mit 1400, keine Ahnung. Na, ich bin auch richtig runtergetroppt. Komplett, ich konnte gar nichts. Und das ist nicht 1,5 Jahre her. Und da habe ich dann, wie gesagt, dieses Streamer-Channel gehabt gegen einen anderen Streamer. Und ich habe, der war damals mal in der Schach-AG und ich habe 1-2 Spiele gewonnen. Der war auch nicht gut, aber ich bin untergegangen am Ende. Und das hat mich ein bisschen wütend gemacht, dass ich das so schlecht kann. Und dann habe ich für mich gefunden, und jetzt bin ich ja immerhin, also ne, von 850 auf Überstart wieder zurück, bis 1600 immerhin in Rapid. Ja, und den Blitz bei ungefähr 1400. Das ist zwar noch nicht gut, aber das ist immerhin etwas. Und was mir geholfen hat, war zum einen deine und Kriegsvideos, Kriegseröffnungsstrategien zum Beispiel oder die Eröffnungspatzer. Das ist ja eins seiner besten und größten Videos. Wo er halt zeigt, zum Beispiel, dass man einfach die Leichtfiguren alle erstmal entwickeln muss. Das habe ich nie gemacht. Ich bin da mit meinen Bauern und meiner Dame rumgelaufen übers Feld, ne? Und hatte schöne Tage. Genau. So einen kleinen Sonntagsausflug mit der Dame, gleich raus damit. Das ist natürlich alles schlecht. Und wenn die erklären das dann ja auch, also in den ganzen Videos. Und was auch geholfen hat, ist diese Aufgaben, die man auf Lead Chess hat zum Beispiel, ne? Diese finde die Lösung, wie du den, also was ist der beste Zug für die nächsten 2-3 Züge, weil da sind ja immer sehr starke Motive dabei, die du, keine Ahnung, wenn du Schach anfängst, würdest du niemals sehen, dass du deinen Läufer irgendwo opferst, damit du die Bauernstruktur am Königsflügel irgendwie zerstörst. Ne? Das siehst du nicht. Unmöglich. Also, das wirst du nicht verstehen, Niklas, weil du das seit du 4 bist irgendwie siehst. Ja, aber das würdest du nicht sehen. Du würdest denken, what the fuck, ich kann nicht so vorherberechnen, was dann passiert. Aber wenn man das dann halt ein paar Mal gesehen hat, wie das dann, und dann das prägt sich so ein bisschen ein zumindest. Und das ist wirklich hilfreich und diese Aufgaben, die machen ja auch Spaß. Du kriegst dann wirklich eine Wertung dafür und du freust dich, wenn du eine geschafft hast und ärgerst dich, wenn du was nicht geschafft hast. Und vor allem, weil ich ja nicht so der Theorie-Mensch bin, ich hasse Theorie. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem beim Schach. Manchmal gucke ich mir so ein Spiel mal an und gucke, was... Ja, ich glaube, ich bin eher der Bobby Fischer dann doch. Ne? Also der hat, glaube ich, auch eher gespielt.
Du bist nicht Bobby Fischer, Clay. Sorry, dass ich das jetzt sage und dein Traum zu
spielen. Dann halt
du nicht. Du bist nicht Bobby Fischer. Hör mal, Niklas, ich bin jetzt total gehuckt gerade. Das mit dem Anfängerkurs für mich, das ist jetzt, hast du mir versprochen. Ne? Ich bin dabei, ne?
Bist du dabei?
Alles klar. Fall, ja. Ich habe noch eine Frage an euch beide irgendwie. Das hast du gesagt, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, ich könnte mich ja schon mal so ein bisschen vordingsen. Was würdet ihr beide mir raten? Ich trage extra Enclays mit, weil der natürlich meine Position viel besser verstehen kann als jetzt ein deutscher Meister. Womit fange ich an? Du hast gerade was von der Website gesagt, was Partien untersucht und mir sagt, wo die dicksten Fehler liegen und so weiter. Was für Webseiten sind jetzt für mich als Anfänger relevant, um mein Schachspiel zu verbessern?
Also, Enclays hat es ja eben schon erwähnt. Es gibt wirklich eine großartige Seite, die komplett kostenlos ist. Sie heißt Lead Chess, also L-I und dann Chess. Und dort hat man sehr viele Möglichkeiten. Also natürlich am wichtigsten ist, dass man spielen kann. Und du kannst auch direkt schon anfangen zu spielen. Also spielen ergibt immer einen gewissen Sinn, solange es mit genügend Zeit passiert. Also ich würde jetzt keine Blitzpartien empfehlen, sondern wirklich sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das bedeutet 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten eigene Bedenkzeit. Das heißt, die Partien können dann auch schon mal eine halbe Stunde bis Stunde dauern. Aber das ist auch nötig, weil sonst hat man einfach nicht genügend Zeit, sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu überlegen.
Leadchess.org?
Okay. Chess.org,
genau.
Okay. Ist ja jetzt kurz gegoogelt, ja?
Ja, klar, logisch. Niklas, ich bin voll drin jetzt im Game, Alter.
Mach den Dark-Modus an. Auf weiß ist die Seite nicht erträglich.
Ist wirklich, ich habe gerade auch gedacht, scheiße, warum explodieren meine Augen?
Ja, okay. Ist so cool, der Dark-Modus ist eine tolle Seite.
Ja, das eine ist das Spielen und das andere sind die Aufgaben, die Enclays auch gerade erwähnt hat. Und das ist wirklich das sehr Schöne, dass die Aufgaben angepasst werden an dein Spielniveau. Das heißt, wenn du jetzt mehrere Aufgaben nicht rausbekommst, dann bekommst du leichtere Aufgaben und so weiter und so fort. Das ist dann wirklich angepasst an dein Niveau. Und außerdem gibt es ja auch die Möglichkeit, bestimmte Motive zu trainieren. Und das hatte Enclays auch gesagt. Es gibt einfach im Schach wiederkehrende Prinzipien. Was tue ich in der Eröffnung? In der Eröffnung am Anfang der Partie, um erfolgreich, um gut in die Partie zu starten. Da gibt es Prinzipien. Genauso gibt es Motive und Muster, die immer wieder kommen. Die Gabel. Wenn ich 2 Figuren gleichzeitig angreife, dann ist das eine Gabel. Oder die Fesselung. Wenn ich eine Figur fessle, dann kann sie nicht gut ziehen. Oder der Spieß. Wenn ich 2 Figuren auf einer Linie, Reihe oder Diagonale angreife und dann, wenn die eine zieht, dann gewinne ich die andere. Und davon gibt es sehr viele solcher taktischen Motive, genauso auch verschiedene Mattmotive. Eins der wichtigsten wozu ich heute tatsächlich erst ein Video gemacht habe, ist das Grundreinmatt.
Oh Gott, ich hasse
und es. All das kennst du, ne?
Es ist so peinlich auf dem Stream, immer wieder und wieder.
Ja, und all das kann man da auch gezielt trainieren. Also da gibt es sogar so Themenbereiche und Lead Chess ist wirklich eine großartige Ressource, um Schach zu trainieren und auch um selber zu spielen. Und darüber hinaus, ja, gibt es Videos auf YouTube, natürlich auch sehr viele kostenlose Videos von allen möglichen Streamern. Ne?
Also, wie findet man deinen YouTube-Kanal? Wie heißt der? Heißt er einfach nach deinem Namen oder?
Ja, das ist mein Nachname. Ist okay. Also GM Huschenbeet ist das dann.
Huschenbeet. Genau. Aber ganz ehrlich, ich bin gerade auf leadchess.org, das überfordert mich schon wieder. Bullet, Blitz, Rapid, Classical, was ist
nur
das
die
alles?
Zeit. Das ist nur die Zeit. Okay. Wie viel du Zeit pro für deine Züge hast.
Und das, genau, und das für dich Plus, wäre so Rapid am besten ungefähr. Oder noch länger.
Kann ich auch eher empfehlen. Ich habe nämlich immer Blitz gespielt. Blitz 3 plus 2, weil ich gehört habe, das ist das beliebteste Blitz-Dings und ich will lieber schneller spielen eigentlich. Aber in Rapid bin ich viel besser, lustigerweise.
Was heißt denn das? Hier ist Rapid 10 plus 0, Rapid 10 plus 5.
Du hast 10 Sekunden. 10 Sekunden für dein ganzes, 10 Minuten für dein ganzes Spiel. Also jeder hat 10 Minuten. Und bei 10 plus 5 hast du 10 Minuten plus pro Zug 5 Sekunden. Ne? Oh. Und bei 3 plus 2 hast du halt nur 3 Minuten und 2 Sekunden pro Zug extra.
Was heißt 10 plus 0? 10 Minuten, aber ich habe keine Zeit, oder?
Du hast keine extra pro Zug. Das heißt, wenn du dann wirklich auf 3 Sekunden bist am Ende, nur noch, du hast nur noch 3 Sekunden, dann, naja, dann musst du pre-moven. Dann ist es zu Ende. Das ist dann nicht cool. Ja. Auch nicht geil.
Steve, für dich könnte auch noch interessant sein, es gibt auch die Möglichkeit, so lange Partien zu spielen. Also in dem Sinne, dass man die über Tage hinweg spielt. Ah. Das ist dann ganz entspannt. Also das heißt, das kannst du, wenn du jetzt andere Leute kennst, die auch gerne Schach spielen, die vielleicht ungefähr auf deinem Level sind, und dann könnt ihr euch verabreden und sagen, komm, wir spielen hier eine Partie. Und die geht dann über Tage. Und dann hat man für jeden Zug hat man einen Tag oder zwei Tage sogar Zeit, theoretisch. Man kann natürlich auch mehrere Züge an einem Tag spielen, aber du hast jetzt nicht diesen Druck, dass du jetzt direkt dir die Zeit nehmen musst, für eine Schnellschachpartie Rapid dann 40 Minuten oder länger, sondern es kann dann eben ein bisschen länger gehen und du hast wirklich so, also theoretisch so viel Zeit, wie du möchtest, um über die Züge nachzudenken.
Okay, wenn ich auf neue Partie gehe und einfach spielen will auf Lead Chess, stehen da Varianten Crazy House Chess, bla bla bla. Ja, da kann ich alles Standard und dann Minuten pro Spiel und
du
was ist denn?
Einfach auf 10 plus 0 oder so. So spielst du eigentlich. Das andere, ich klicke einfach drauf. Also dann startet sofort. Genau.
Und dann spiele ich gegen einen anderen Anonymen. Ah ja, alles klar, super. Ja,
genau.
Du bist jetzt dran, ne?
Ja, theoretisch.
Der spielt jetzt schon weiter. Ich habe nämlich noch Fragen.
Ja.
Ne, der Steve lernt es jetzt schon.
Ich bin voll dabei, ne?
Ich habe gehört, dass du nicht so gerne schnelle Partien spielst, ne? Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob es nur einzelne sind, aber du bist eher für die richtigen klassischen Partien, oder? Zu begeistern?
Ja, also ich blitz auch schon mal gerne, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich groß außerhalb von meinen Streams mache. In meinen Streams, in der Regel, spiele ich da online und kommentiere meine Partien. Ich erzähle meine Gedanken, meine Ideen und versuche so, das mitzugeben, zu vermitteln, was in meinem Kopf so los ist und wie ich auf meine Züge komme. Hi,
mein Name ist
Niklas Huschenbeet. Auf diese Art und Weise quasi Infotainment zu machen. Zum einen instruktiv, aber zum anderen auch unterhaltsam. Ja. Aber für mich ist Schach ein Spiel, was mit mehr Zeit gespielt werden möchte. In dem Sinne, dass wirklich gutes, qualitatives Schach dann möglich ist, wenn ich eine Langzeitpartie spiele. Und mit Langzeitpartie meine ich, beide Seiten haben 90 Minuten, also anderthalb Stunden, und kriegen dann auch mit jedem Zug noch 30 Sekunden obendrauf. Und dann gibt es nochmal extra Zeit dazu, ab dem 40. Zug, halbe Stunde. Also da können die Partien schon mal 3, 4, 5 Stunden dauern. Aber das sind dann auch wirklich intensive Partien, gute Partien. Und für mich, so gehört Schach gespielt. Also das ist einfach meine Lieblingsform, wie ich Schach spiele, richtig kompetitiv mit einem Gegner, der vor mir sitzt, der mir gegenüber sitzt, nicht wie online, alles anonym quasi, sondern das ist eine komplett andere Atmosphäre, diese Turniersituation.
Aber es ist ja eher in einer gewissen Hinsicht auf dem absteigenden Ast, ne? Also in der Popularität zumindest, wenn man dann sieht, dass immer mehr Turniere auch online jetzt veranstaltet, natürlich auch durch Corona, aber gerade diese Blitzmeisterschaften und Co., die ja doch zum Zuschauen einfach, also zum Vermarkten so viel besser sind, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ganz ehrlich, also ich habe echt gerne, letztens waren wieder die Rapid Master irgendwo in Schweden, keine Ahnung, die habe ich geguckt, ne, auf YouTube. Das war super spannend, das war kommentiert und das war ja Magnus gegen Maxime Lavier Lecrave, keine Ahnung, ich kenne den Namen nicht, gegen den Franzosen. Und das ist natürlich super spannend. Ich meine, das ist immer noch relativ viel Zeit zum Zuschauen, wenn du es vergleichst mit einem richtigen Sport, mit Fußball, wo jede Sekunde was passieren kann, ne? Ich meine, die überlegen trotzdem mal 5 Minuten, selbst da noch. Und das ist natürlich auch ein bisschen einschläfernd, aber dann hast du immerhin noch den Kommentar und das geht immerhin noch ein bisschen. Jetzt wirklich die Weltmeisterschaft zuzugucken, wie Magnus gegen Wesley So oder wen auch immer er dann spielen würde, da halt 5 Stunden dann alle 30 Minuten einen Zug macht, das ist ja einfach nicht sehr gut vermarktbar, oder? Für die große Masse. Ja,
das ist natürlich die grundlegende Frage. Und Spieler wie Magnus Carlsen oder Hikaru Nakamura haben auch gesagt, dass die Zukunft des Schachs eher in diesen schnellen Formaten liegt, im Schnellschach und diese Online-Turniere, die du jetzt auch angesprochen hast, wo die besten Spieler der Welt spielen mit einer Zeitkontrolle von, glaube ich, 15 plus 10, also 15 Minuten Ausgangszeit und 10 Sekunden
oben nur am Anfang. Dann switchen sie zu Blitz, zu 5 plus 3 und dann haben sie noch eher Armageddon und oder sowas am Ende, wenn es
Tag ist. Ja gut, das kommt darauf an, ob es ausgeglichen ist. Also wenn das Match unentschieden endet, dann geht es noch weiter zum Blitz, zu kürzeren Bedenkzeiten.
Ah, genau, ja.
Und das ist natürlich publikumswirksamer, weil, wie du gesagt hast, es passiert mehr. Es passiert ständig was, die Leute kommen in Zeitnot, das heißt, sie haben nicht mehr viel Zeit auf der Uhr und dann kommen die Fehler, dann kommt das Drama und das wollen die Zuschauer natürlich, klar. Ja. Letztendlich werden auch die längeren Turniere, wie jetzt die Weltmeisterschaft, kommentiert und man geht eben ein bisschen mehr in die Tiefe und klar, es ist irgendwie weniger Drama oder es ist weniger Action, aber das ist eben die grundlegende Frage, wo möchte man hin? Möchte man wirklich Schach spielen, wie es seit Anbeginn der Zeit oder seit es Weltmeisterschaften gibt, gespielt wird, also mit langer Zeitkontrolle und qualitativ gutes Schach? Oder möchte man sagen, wir gehen medienwirksam, publikumswirksam, reduzieren die Zeitkontrolle, sorgen für mehr Drama, mehr Fehler? Das ist eben,
ist das nicht auch attraktiver in einer gewissen Hinsicht, weil das ist ja ein Problem, dass einfach auch bei den absoluten Topspielern, ne, wenn dann Magnus gegen einen der anderen Top 10 spielt, dass die ja meistens immer Draw ausgehen. Das ist ja auch sehr uninspirierend für den Zuschauer. Ne? Du guckst da 6 Stunden zu und du weißt, in den meisten Fällen geht das eh unentschieden aus, weil keiner einen richtigen Fehler macht oder keinen relevanten genug. Ne? Oder irgendwer kriegt das Draw geforced, wenn er leicht behind ist. Das ist ja auch, das ist ein bisschen schwer. Ne? Also da finde ich es schon, ich finde es als Zuschauer so viel cooler, wenn ich dann, ich meine, das Turnier hat mir wirklich viel Spaß gemacht und da lerne ich auch viel. Also ich kann das nicht nachspielen, die haben ja immer ganz andere Positionen als du auf der Müll-Elo, wo ich da rumgammel, hast, ne? Also das sieht ja alles ganz anders aus. Bei uns ist immer, es geht immer in der Mitte los und dann ziehen da die Läufer und die Pferdchen raus, sieht immer gleich aus. Aber das ist halt, man lernt trotzdem viel, und weil auch kommentiert wird und trotzdem ist es halt unterhaltsam. Und ich finde halt, die Weltmeisterschaften sind halt wirklich zäh. Ich finde das schon sehr, sehr.
Das stimmt. Die letzten beiden Weltmeisterschaften, da wurden alle Partien Remis gegeben, also unentschieden, sind ausgegangen. Dann wurde es erst im Tiebreak entschieden, weil die Leute, wenn sie viel Zeit haben, die Topspieler weniger Fehler machen. Aber ich weiß nicht. Also jetzt das letzte Turnier, Valcancé, da gab es auch sehr viele entschiedene Partien. Und für mich sind diese Langzeitpartien, okay, natürlich habe ich auch eine andere Herangehensweise, aber die sind spannend und ein Remis bedeutet ja nicht unbedingt, dass es langweilig war. Es kann ja auch ein sehr spannendes Spiel gewesen sein und am Ende war es ein Schlagabtausch und dann findet der eine noch die rettende Verteidigung und rettet sich noch in das Remis, in das Unentschieden. Und insofern, man muss da wirklich irgendwie den Spagat finden zwischen Tradition und auch qualitativ hochwertiges Schach und medienwirksames Angebote. Und das ist nicht leicht. Das ist definitiv nicht leicht. Und da hat sich viel verändert in der letzten Zeit. Natürlich vor allem auch dadurch bedingt, dass die ganzen Turniere, die am Brett stattgefunden haben, physisch vor Ort, dass die seit einem Jahr quasi flach liegen. Also es gab ein paar Turniere, aber nichts im Vergleich zu sonst. Also wirklich der Großteil hat sich online hin verlagert.
Ich habe noch Eine besondere, ich habe ein Video von dir gesehen, ich glaube, es war ein Fernsehbericht, wo du dich, ganz kurz noch nur auf YouTube, habe ich vor ein paar Tagen gesehen, durch Zufall, war nur 4 Minuten, ging bestimmt länger, wo du dich auf ein Spiel vorbereitest gegen einen anderen Deutschen, ich weiß nicht mehr, wer es war, und du hast in eine Datenbank geguckt und hast geguckt, womit der Gegner wahrscheinlich reagieren wird, wenn du das spielen würdest, anhand seiner bisherigen Partien. Das ist ja, das war für mich ja völlig absurd. Das wusste ich noch überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Also es gibt Chess-Datenbanken, die zeigen, was ein Spieler alles offiziell irgendwann mal gespielt hat. Und jetzt würdest du sozusagen die Partie vorspielen auf hunderte Arten und würdest immer gucken, wie würde er reagieren. Ist das wirklich so, wie du dich vorbereitest auf ein richtig wichtiges Match?
Ja, genau so bereite ich mich vor. Also es gibt Schachdatenbanken mit 7 Millionen Partien oder mehr. Also alle Partien, die gespielt wurden und aufgezeichnet wurden. Bei jeder Partie hat man ein sogenanntes Partieformular, wo man die Züge aufschreibt, abhängig von den Koordinaten. Und dann können die Züge eben danach digitalisiert werden und in eine Datenbank eingepflegt werden. Und ich selber habe da auch über 1000 Partien drin in dieser Datenbank. Und dann kann ich schauen, was hat mein Gegner in der Vergangenheit gespielt. Und darauf basierend kann ich versuchen, natürlich nur versuchen, aber vorherzusehen oder vorherzusagen, was er gegen mich spielen wird. Also man geht natürlich davon aus, dass der Gegner dieselbe Eröffnung nochmal spielen wird. Und dann überlegt man, was tut man dagegen? Wie kann man den Gegner dann vor Probleme stellen? Was ist die eigene Strategie? Und dann kann man die Züge, die Varianten mit dem Computer analysieren und auswendig lernen, die relevanten Züge, und dann am Brett reproduzieren, also wiedergeben, und im besten Fall dann mit einer guten oder sehr guten Stellung direkt in die Partie starten. Das spielt eine sehr wichtige Rolle auf dem Niveau, wo ich spiele, weil die Unterschiede sind eben nicht mehr so groß, und wenn ich dann direkt gut in die Partie starte, dann kann das einen großen Unterschied machen für den Verlauf der Partie.
Aber wäre es dann nicht sinnvoll, wenn ich zum Beispiel weiß, na, ich bereite mich auf ein Match gegen irgendwen vor und ich weiß, der startet gerne, was weiß ich wie. Ich kann diese ganzen skandinavischen Sachen und so, ich kann das alles nicht auseinanderhalten. Auch wenn ich dauernd Videos dazu gucke, ich weiß trotzdem immer noch nicht, was ist. Aber ich weiß, er startet so und er würde auf diesen Zug dies tun. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn ich davon ausgehe, dass er sich auch auf mich vorbereitet und er weiß, was ich tun würde, dass ich was ganz anderes spiele, so Mindgame-mäßig komplett verrückt, weil seine gesamte Vorbereitung für die Katz wäre? Oder ist das nicht möglich?
Ja, natürlich ist das möglich. Natürlich ist das möglich. Klingt in der Theorie jetzt sehr simpel. Aber es gibt einfach unglaublich viele Eröffnungsvarianten. Und wenn du jedes Mal etwas Neues spielst, dann musst du dich auch irgendwie damit auskennen. Also du musst auch die Pläne kennen. Die Öffnungen, sie unterscheiden sich ja von den Bauernstrukturen, von den Stellungen und haben ganz verschiedene Ideen und Pläne. Und insofern ist es nicht leicht, so alle möglichen Eröffnungen zu spielen und immer wieder auszuweichen. Natürlich funktioniert das insofern, dass man dann vielleicht der Vorbereitung aus dem Weg geht. Aber fühlt man sich dann wirklich wohl in den Stellungen? Kennt man sie so gut wie vielleicht andere? Und insofern, man versucht, also das Ziel ist einfach, oder das Ziel, was ich habe, ich versuche so früh wie möglich meinen Gegner zu überraschen. Das kann manchmal sein, dass ich ihn im ersten Zug schon überrasche. Aber manchmal kann es auch sein, dass ich irgendwo woanders jetzt einen neuen Zug mache oder von meinen bisherigen Partien abweiche. Und deshalb ist diese Vorbereitung ist schon so ein bisschen Mindgames, weil man muss versuchen, vorherzusehen, was der Gegner spielen wird gegen einen und was man dann dagegen probiert. Und das ist nicht leicht.
Hört sich nach super viel Arbeit an. Ganz furchtbar. Sowas hasse ich ja. Ich spiele einfach so gerne. War wie im Fußballtraining früher mal. Ich habe Training gehasst. Ich will immer nur Spiele haben. Ah, ich bin ein Spielkind. Aber ja. Würdest du, ich meine, du bist sehr gut. Und das hat Steve vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Ne? Die Elo-Zahl ist so absurd. Die geht nicht mehr viel weiter. Ne? Also 2500 ist schon Grandmaster, aber 2600 ist schon, ich möchte nicht sagen ein anderes Level, aber irgendwie schon. Ne? Also das ist schon deutlich besser. 2600 als 2500 dann. Und jetzt haben die allerbesten Leute, du bist 2600 in der Regel ungefähr, und die allerbesten sind bei Ich glaube, Magnus ist bei 2,9 irgendwas, ne? Was insane hoch ist.
2,68 glaube ich aktuell. Also okay. 2,9 hat noch nie jemand erreicht. Seine beste Zahl war 2008 schon 89. Also er war schon sehr nah dran.
Close. würdest du, wenn ihr spielt, also ich weiß nicht, ob du Magnus schon mal gespielt hast, in einem richtigen Spiel, würdest du eine Chance haben? Also zumindest, also könntest du mit ihm competen in einem Turnier oder ist das trotzdem noch weit über dir? Also ich weiß, also er ist besser als du, obviously, wahrscheinlich, aber hast du eine Chance?
Er ist besser als ich, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Ja, natürlich habe ich eine Chance. Aber die Chance ist eben nicht so groß.
Ja gut, aber so. Also ne, jemand wie ich hätte ja null Chancen, von einer Million Spiele würde ich kein einziges gewinnen. Du schon. Also du würdest.
Von einer Million Platin auf jeden Fall. Also die Frage ist, ob man jetzt unterscheidet zwischen, okay, würde ich wirklich gewinnen? Das wäre sehr schwierig. Oder würde ich ein Remis schaffen? Remis, da würde ich mir schon Chancen geben. Gewinnen wäre noch eine andere Geschichte. Und man muss natürlich auch überlegen, von was für einer Zeitkontrolle sprechen wir hier. Ist das jetzt Blitz oder ist das eine Langzeitpartie? Das ist auch noch so die Frage.
Ja, gegen Nakamura würdest du wahrscheinlich nie im Bullet gewinnen können, ne? Einfach weil es seine Hauptdisziplin ist und du da nicht ganz so sagst du ja selbst.
Ja. Im Bullet, genau. Bullet ist eine Minute oder weniger auf der Uhr. Ja. Eine Minute für die ganze Partie. Das ist komplett verrückt eigentlich. Es hat schon noch irgendwie was mit Schach zu tun, aber es hat vor allem auch mit Geschwindigkeit an der Maus zu tun. Und da wäre jetzt gegen Nakamura sehr schwer.
Ja, Nakamura ist
insane. Brauchst du eine E-Sports-Maus, ne? Das kannst du nicht mithalten, ne?
Ja, das macht so Spaß, Nakamura zuzugucken, wenn er wirklich, er spielt da mit einer Minute, ne, und macht da irgendwie 10 Züge im Voraus und erzählt die, wie sie laufen werden, während er, das ist so verrückt, ich verstehe das nicht, alles verrückt, was er da tut. Ja, was ist interessant? Bitte?
Steve, wie ist deine Partie gelaufen?
Ich habe mir ehrlich gesagt gerade deinen YouTube-Kanal angeguckt. Spielen kann ich die ganze Nacht, wenn du, ich gucke gerade deinen YouTube-Kanal an und ich finde spannende Sachen, die ich mir gerne angucken würde. Das Problem ist, wenn ich da jetzt draufklicke, dann hört man das, weil mein OBS das capturen würde. Aber ich habe schon so 3 Videos, wo ich gleich unbedingt mal reingucken will. Zum Beispiel fiese Öffnungsfalle gegen Italienisch. Matt in 7 Zügen, das interessiert mich. Ist das diese alte Nummer irgendwie, wo man einfach eröffnet und dann irgendwie mit der Dame ins, das kannst du ja nur gegen Noobs machen. Das hat ja bei mir damals in der Schule, war ich der King damit, ja. Ist das das oder ist das was anderes?
Also man macht was mit der Dame, ja, aber ich weiß
okay, ich guck mir das gleich an.
Ich glaube, es war von dir, Niklas, aber es ist schon ein Jahr her. Ich glaube, ich habe eine Falle von dir gelernt. Oh, ich weiß nicht, was für eine Eröffnung das ist. Das ist, wo du... Das ist so eine Standarderöffnung von Weiß und du ziehst, wenn du dein Pferdchen, dann bietest du das Pferdchen zum Traden an und ziehst dann die Dame raus. Ich glaube, das war von dir. Und ja,
das ist das, was Steve meint.
Das ist genau das? Okay. Ich habe das so oft versucht und die sind nie drauf reingefallen. Und dann habe ich einmal geschafft und ich war so happy. Die haben das nie gemacht und ich habe es so oft versucht und du bist in so einer dummen Position, wenn es nicht klappt, fand ich immer.
Ja, okay, so günstig ist auch nicht, aber ja, wenn die Falle nicht klappt, dann ist es nicht so optimal. Deshalb habe ich auch dazu gesagt bei dem Video, okay, ja. Eigentlich spielt man Schach nicht unbedingt auf Fallen, sondern es soll auch irgendwie ins Gesamtbild passen. Aber das ist natürlich sehr beliebt, ne, diese Fallen, ja, weil das ist dann so ein schneller Sieg, wenn es klappt und ist dann auch cool.
Das ist aber, ein schöner Sieg, wenn es klappt, weil du setzt ja mit dem Pferdchen matt am Ende, ne? Wenn es richtig klappt, glaube ich. Genau. Ja, das ist halt super lustig. Das gefällt mir. Aber
du hast gerade wieder Pferdchen gesagt, also Hinterwäldler, ja, ne?
Ich nenne das Pferdchen.
Pferdchen, Alter. Hör mal, wo kriege ich denn bei Lee Chess irgendwie so eine Analyse? Wenn ich jetzt einfach neue Partie mache und spiele, wie kann ich dann, wie wird das Spiel dann durch den Computer analysiert für mich?
Danach. Also wenn du die Partie beendet hast, gibt es da die Möglichkeit, auf Analysebrett zu gehen. Da kannst du die Partie dann mit dem Computer durchgehen. Und dir wird auch angezeigt mit so Zeichen, was gute Züge waren. Oder ich glaube vor allem, was schlechte Züge waren. Und wenn dann Fragezeichen steht oder 2 Fragezeichen, dann war das ein fragwürdiges.
Ah, sehr gut. Ich will dich damit gar nicht lange nerven. Ich werde einfach nächste Woche Enklaes irgendwie bei diesen ganzen Anfängersachen fragen. Sehr gut, ja. Und aber eine Frage noch. Wie kann ich denn...
in deiner Historie.
Claes, wie mache ich das? Du hast gerade gesagt, irgendwie dein Rating ist auf 800 gefallen und jetzt bist du wieder auf 1700. Wie setze ich denn mein Rating zusammen? Mache ich das auch über Lead Chess oder wie läuft das?
Das ist alles auf Leechers. Du spielst okay. Also du machst dir einfach einen Counter eigentlich, ja. Ne? Dann, hast du, dann bist du nicht mehr anonym. Und dann hast du auch eine Match-History und dann spielst du zum Beispiel Rapid. Du startest mit 1500. Am Anfang kriegst du mehr Punkte, wenn du gewinnst und verlierst mehr, wenn du verlierst, bis sich das halt eingependelt hat, wie jedes Elo-System. Das kennst du ja auch.
Okay.
Mhm. Schach hat es halt nur erfunden ursprünglich. Und
die Schweizer.
Ne? Und dann, dann geht das halt und naja, und dann hast du das da einfach. Du kannst auch unranked spielen, aber das ist ja doof.
Okay. Ja, ich greife jetzt an. Mal gucken, komme ich, ob ich auf meine alte Bibliothek in Bremen-Gröppling wieder irgendwie zurückgreifen kann und die alten Schachbücher da ausleihen.
Gibt auch immer Turniere und Co. auf Leechess. Niklas macht auch welche da, glaube ich.
Niklas, vielleicht nochmal die Frage, weil wenn unsere Community jetzt genauso Blut geleckt haben wie ich, wie oft streamst du in der Woche und wo kann man dich sehen? Wahrscheinlich auf Twitch ganz normal unter deinem Namen wahrscheinlich, ja?
Genau, ich bin auf Twitch und auf YouTube. Ich streame gleichzeitig auf beiden Plattformen mit meinem Namen, ja. GM Huschenbeet ist das dann. Und da kann man mich finden. In der Regel einmal die Woche, manchmal auch zweimal, aber immer auf jeden Fall oder fast immer am Dienstagabend. Das ist so mein Slot irgendwie, hat sich so herauskristallisiert. Genau.
Und von wann bis wann immer? Circa 20 Uhr früher?
20 Uhr bis so 22 Uhr, 22:30 Uhr, okay. Kann auch schon mal 23 Uhr sein, so ungefähr.
Klingt cool, alles klar. Gut. Ja.
Jetzt haben wir Steve zum Schach gebracht, jetzt ist alles vorbei.
Ja, zieh dich warm an, Clays, ne? Zieh dich warm an.
Mich kriegst du nicht mehr, ich bin zu gut geworden. Wie hältst du die Motivation? Jetzt mal seriously, Niklas, das ist das Schlimmste bei mir. Ich weiß nicht, wenn ich...
Ach komm, ey, da bist du aber auch kein gutes Beispiel, Clays. Ey, jedes Spiel, du hörst halt immer relativ schnell wieder auf.
Ich hab Hearthstone 3 Jahre gespielt. Und ich
Spiel nennst du das, oder was? Spiel nennst du das? Keine Ahnung. Bei PoE irgendwie hast du einmal in Oberwas gespielt, da warst du raus. Also, du bist auch kein super Beispiel für
ja, aber ich compete eigentlich gerne. Und in Schach, aber das macht mich ganz traurig.
Ich habe 30 Jahre Tennis gespielt, Alter. Jeden Tag 5 Stunden trainiert, Alter. Das ist Motivation.
Dann brauche ich erst wieder ein gutes YouTube-Video, nämlich bis ich wieder Lust bekomme oder ich gucke Queen's Gambit.
Ach so, das ist noch mal eine Frage, die das vielleicht zum Abschluss noch mal, weil das viele so im Vorfeld in meinen Comments auf meinem Blog gefragt haben. Wie realistisch ist denn dieses Queen's Gambit? Diese ganze Atmosphäre und wie das da dargestellt wurde? Deiner Ansicht nach?
Gut, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie die Turniere in den 1960er Jahren in den USA aussahen, aber generell laufen die Schachturniere so ab. Man hat da die Bretter aufgebaut und man hat die Uhr natürlich, das ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Partien nicht ewig gehen. Und dann hat man auch Zuschauer, je nachdem, die um das Brett herumstehen. Also sie haben das schon ziemlich realitätsgetreu gemacht. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, ins Detail zu gehen, auch mit den Partien. Das waren Partien, die teilweise wirklich gespielt wurden oder haben sich was ausgedacht dazu. Aber es hatte alles Hand und Fuß. Das ist nicht so wie bei anderen Filmen oder Serien, wo mal Schach dabei ist und dann ist das Brett falsch aufgebaut oder ist eine vollkommen willkürliche Stellung oder wie auch immer, sondern sie haben sich wirklich Berater da rangeholt, auch Ex-Weltmeister Garry Kasparov, und haben sichergestellt, dass das alles passt. Und insofern ist das schon recht nah an der Realität. Das Einzige, was ich sagen würde, manchmal kommen die Züge da sehr schnell in den Folgen, was natürlich deshalb gemacht ist, weil sonst langweilig wäre, wenn da nichts passiert. Aber die richtigen Partien, die dauern schon deutlich länger. Und da wird auch mal für einen Zug 10, 15 Minuten nachgedacht. Und das kommt in der Serie nicht unbedingt so rüber, denke ich.
Mhm.
Ja, das und was kannst du heute, glaube ich, ist es realistisch, dass es so Wunderkinder gibt, die einfach basically daheim das einfach so lernen und dann das erste Turnier gegen einen guten, ich meine, das waren 2000er Spieler im ersten Turnier, glaube ich, gegen den gewinnen. Oder knapp verlieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging.
Wird gewonnen. Gegen einen Großmeister im ersten Turnier.
Ist das realistisch? Also.
Ja, also vielleicht war das früher noch irgendwie realistisch. So Bobby Fischer ist ein sehr gutes Beispiel. Der hat sich einfach komplett selber mit Schach beschäftigt und Schachbüchern. Aber heutzutage, ich denke, du brauchst einfach Trainer. Du brauchst irgendwie Interaktion mit anderen Schachspielern, die besser sind als du, die dir was beibringen. Und ob das jetzt im Schachclub ist oder online, ob man sich austauscht. Aber so ganz alleine, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Einfach weil heute die Computer zu stark sind, ne? Und die Leute einfach zu viel. Die Leute sind ja heute auch im Schnitt viel stärker als wahrscheinlich, ne, 1850 oder so. Wo die Leute noch einfach gespielt haben, was sie wollten. Die waren ja auch schon gut bestimmt, aber da gibt's ja die großen Alten wie Murphy und Co., die waren ja auch sehr gut, aber wahrscheinlich sind die einfach, werden die heute nicht mehr gut, ne? Also gegen heutige Spieler.
Diese Vergleiche sind immer schwierig, ne? Weil, genau, wir haben ein komplett anderes Zeitalter. Schach hat sich verändert, das Schach hat sich weiterentwickelt. Die Computer machen einen Riesenunterschied, denn die Computer sind besser als jeder Mensch und können sehr gut genutzt werden für die Analyse von Schachpartien, für die Analyse der Eröffnung. Und insofern hat sich da viel, viel verändert. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass die Leute generell heute ein besseres Schach spielen als früher.
Ja, ist halt leichter zu lernen jetzt auch einfach und zu analysieren. Früher hättest du da, weiß nicht, was machen müssen.
Ja, also es ist wirklich das beste Zeitalter, um Schach zu lernen, um sich im Schach zu verbessern oder gut zu werden. Du hast wunderbare Ressourcen. Du hast Online-Seiten wie Lichess, wo du kostenlos spielen kannst, trainieren kannst und so weiter und so fort. Du hast YouTube, du hast unzählige Schachbücher, du hast Videokurse und. Und insofern es ist alles da. Aber natürlich ist das eine, dass wirklich die Zeit zu investieren, zu trainieren und zu spielen, das ist das andere.
Eine Abschlussfrage habe ich noch, Niklas. Ich kann mich an eine coole Anekdote erzählen. Ich habe ja früher auch noch bei Werder Fußball gespielt und einer meiner besten Kumpels war Pascal Borel. Der war mal eine Saison Torhüter bei Werder und der hat mir eine Anekdote erzählt. Marco Bode, ich weiß nicht, ob der das sagt. Werder ist ja im Schach, glaube ich, in der Bundesliga auch relativ erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war zumindest mal so.
Sind in der Bundesliga auf
jeden Fall. Genau. Ja. Und Marco Bode ist ja mittlerweile Präsident bei Werder und als er noch gespielt hat, irgendwie war das so, dass die wo im Flugzeug waren und irgendwo hingeflogen sind zum Auswärtsspiel. Und der hat dann während des Fluges irgendwie gegen zwei Leute gleichzeitig gespielt, ohne das Schachbrett zu sehen. Und es hat den Pascal damals so beeindruckt, weil er gesagt hat, wie macht er das? Der sieht doch das Schachbrett gerade vor sich, gar nicht vor sich. Und das ist auch so eine Anekdote, die bei mir kleben geblieben ist. Würdest du sagen, könntest du sowas auch? Könntest du sagen, okay, ich spiele jetzt gegen Enclaes und Savinho, die haben beide das Schachbrett vor sich und ich mache das Ganze nur aus dem Kopf?
Ja.
Könntest also, du auch, ja?
Ich habe tatsächlich Marco Bode auch getroffen. Schon vor vielen Jahren mal gab es in Hamburg oder gibt es eigentlich jedes Jahr so ein ganz großes Schulschachturnier, linkes gegen rechtes Alsterufer, wo aus allen möglichen Schulen Teams zusammenkommen und dann Schach spielen. Und da war Marco Bode auch und da habe ich auch im Simultan dann gegen ihn gespielt. Also Simultan ist, wenn dann ein Spieler gegen mehrere gleichzeitig spielt und quasi umhergeht. So hattest du das ja auch gerade gesagt. Ja, nur mit Marco war das dann eher gegen zwei. Und natürlich wird es deutlich schwieriger, wenn man blind spielt, also wenn man die Bretter nicht sieht und dann auch noch mehrere Bretter hat, die man navigieren muss. Aber zwei ist auf jeden Fall eine Zahl, die ich mir zutrauen würde. Und das Blindspielen, im Schach muss man sowieso viel visualisieren. Es geht ja darum, Varianten zu berechnen und die Züge vorherzusagen von dem Gegner und seine eigenen Züge und die Stellung dann in der Zukunft zu bewerten. Und insofern muss ich mir eh das Brett bildlich vorstellen und wie die Stellung in ein paar Zügen aussehen wird. Und so ähnlich funktioniert das dann auch, wenn ich komplett im Kopf spiele. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich keinen Referenzpunkt habe und ich muss alles im Kopf behalten, wo die verschiedenen Figuren stehen. Aber mit ein bisschen Konzentration ist das auf jeden Fall möglich. Und es gibt, ich weiß gar nicht, wo der Rekord liegt, aber ich glaube, es gab einen Simultan mit 40 Spielern blind. Das ist dann schon natürlich eine ganz andere Marke, ne? 40 Stellungen, 40 Partien im Kopf zu behalten, blind zu spielen. Okay, das ist ein komplett anderes Level, aber es ist auf jeden Fall, ja, möglich.
Okay.
Das sind ja auch Leute, die sich dann darauf spezialisieren. Das machen ja viele, dass sie wirklich sehr viel Simultanschach spielen oder Blindschach. Gibt's auch auf Twitch, das ist relativ erfolgreich teilweise, wenn die Leute das machen, weil es einfach so beeindruckend
ist. Ich bewundere das so. Das ist ja unfassbar, ey. Also dann auch du musst ja auch quasi jede Figur irgendwie speichern. Das ist ja der absolute Wahnsinn, ja.
Ja, das machen die guten Leute wie Niklas, ey. Der weiß immer zu jedem Zeitpunkt. Der ist schon 5 Züge voraus, wahrscheinlich meistens.
Das ist für mich Next Level Shit irgendwie. Aber ja, spannend. Ja.
Danke.
Gut, wollen wir dann Schluss machen für heute? Claes, oder hast du noch Fragen?
Nee, ich muss nur noch fragen, weil das werden die Leute sonst wieder fragen. Das haben sie bei Krieg auch gemacht. Ich muss dich fragen, Niklas, was du denkst, wo Vincent Keimer enden wird. Wird er einer der ganz Großen, kommt er in die Weltspitze oder wird es irgendwann jetzt aufhören? Was wäre deine Analyse?
Ja, Vincent ist, genau, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt gerade ist, 16 vielleicht? Vincent ist das größte Schachtalent, was wir in Deutschland haben, und er geht jetzt stramm auf die 2-6 zu, also mich hat er bald sicherlich eingeholt und dann noch überholt. Ich denke, Vincent kann auf jeden Fall in die 2-7 kommen, also das ist so die absolute Weltspitze, beginnt bei 2700 Elo. Ungefähr 40 Spieler haben über 2700. Aber genau, die Frage ist von da, wie weit geht es noch nach oben? Weil das ist ein bisschen wie wenn man den Mount Everest besteigt. Je höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Und desto schwieriger ist es noch weiter nach oben zu kommen. Und wir haben ja vorhin gesagt, Weltelite beginnt bei 2700. Weltmeister Magnus Carlsen hat 2860. Was für ein enormer Unterschied noch das ist. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel, 160 Punkte, aber es ist ein enormer Unterschied. Und insofern 2700 traue ich Vincent auf jeden Fall zu. Was er darüber hinaus noch schaffen kann, das wird sich zeigen.
Und dann wäre er ja schon der beste deutsche Spieler aktuell. Ich glaube, unser bester aktuell hat 2,6 irgendwas, 90, ne?
80, wieso?
Ja. Das heißt, wenn er da hinkommen würde, wäre er der Beste. Aber Louis Engels ist auch auf einem guten Weg, ne? Also wir haben zwei Talente sozusagen.
Ja, Louis Engels ist auch ein sehr guter. Ja, das stimmt.
Ja, also Deutschland geht auch voran im Schach noch ein bisschen, weil wir haben ja keinen in der Weltelite aktuell, ne?
Nee, das ist auch immer so
kein
ein
ganz
Thema.
Oben. Ja. Aber ja, in der Zukunft gut. Haben wir wen. Hervorragend.
Mal sehen, würde mich freuen.
Ja, das wäre noch besser. Kann man da zugucken und dann spielen auch noch Deutsche mit. Wäre doch schön.
Gut, dann ist das doch noch ein schönes Schlussresümee. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Niklas, wir bleiben in Kontakt, ne? Ich lasse mir vom Claes deine Mailadresse geben und wenn dein Einsteigerkurs am Start ist, irgendwie dann starte ich eine kleine YouTube-Reihe und habe ich jetzt Bock drauf.
Im Discord.
Ach ja, ich habe mich am Discord, stimmt. Dann muss ich ihm gleich eine Freundesanfrage schicken, ne? Wenn ich wüsste, wie das geht. Darf. Freundin hinzufügen. Niklas, Alter, jetzt habe ich dich.
Alles klar, machen wir so.
Ja, super. Ich freue mich darauf. Cool, dass du da warst. Viel Glück für deine Schule, für deinen YouTube-Kanal, für deinen Twitch-Kanal. Und hat echt Spaß gemacht. War echt spannend.
Vielen Dank. Ja, ebenso. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Enkles, du hast die Schlusswort.
Bis zum nächsten Mal. Nö, das war's schon.
Okay, gut, alles klar. Dann ab zum Pferdsche.
Hey, du, ich bin hässlich, sag das. Ich darf jedes CH zum SPA machen.
Schönen Abend, liebe Community. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.